Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Ein freiwilliger Sparzwang. Solche Widersprüche sind wahrscheinlich nur in Brüssel möglich. Die EU-Mitglieder haben sich auf einen Notfallplan zur Senkung des Gasverbrauchs geeinigt. Wir berichten gleich. Und auch darüber, wie Deutschland vermeiden will, nicht die gleichen Fehler wie mit russischem Gas zu wiederholen, zum Beispiel bei seltenen Erden und China. Am Mikrofon ist Jonas Rehse. Herzlich willkommen. Zeitlich hätte diese Einigung nicht besser liegen können. Einen Tag, nachdem Russland angekündigt hat, die Gaslieferungen durch Nord Stream 1 erneut zu reduzieren, einigen sich die EU-Energieminister auf einen sogenannten Gasnotfallplan. Ein klares Zeichen aus Brüssel Richtung Moskau soll er sein. Doch das muss sich erst noch zeigen. Jakob Mayer berichtet.
Dass Russland den Gasfluss nach Europa nochmals einschränkt, zeigt nach Ansicht der EU-Kommission, wie wichtig ein Plan für den Notfall ist. Technische Gründe gibt es dafür nicht, sagt Energiekommissarin Kadri Simson. Das ist politisch motiviert und deshalb ist es weise, den Gasverbrauch vorsorglich zu senken. Genau das haben die EU-Energieministerinnen und Minister am Mittag in Brüssel beschlossen. Für Kommissionschefin Ursula von der Leyen eine solide Grundlage für die unerlässliche Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten. Die wollen ihren Gasverbrauch bis zum Frühjahr um 15% senken gegenüber dem Durchschnitt der vergangenen 5 Jahre. Das geschieht zunächst freiwillig. Falls das nicht ausreicht, um die Gefahr eines ernsten Versorgungsengpasses abzuwenden, können mindestens 5 Regierungen Alarm schlagen. Falls die Mehrheit der EU-Länder mitzieht, wird das Einsparziel dann verpflichtend. Das genügt in etwa, um die Ausfälle von russischem Gas auszugleichen, erklärt Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. Er wirft Präsident Wladimir Putin vor, die EU auseinanderdividieren zu wollen.
Dieser Rat heute mit seinem Beschluss hat ein starkes, ein entschlossenes Signal dagegen gesetzt. Und ich denke, das wird auch in Moskau gehört werden. Europa lässt sich nicht spalten.
Für Inselstaaten wie Malta, Zypern und Irland gelten die Einsparvorgaben nicht. Und das ist auch gut so, sagt der irische Klimaminister Eamon Ryan. Wir hängen nicht am europäischen Gasverbundnetz. Ja, es gibt Ausnahmen, aber die sind angemessen und sinnvoll mit Blick auf die Beschaffenheit der Energiemärkte. Das bremst ja unseren gemeinsamen Wunsch nicht, den Verbrauch zu senken. Auch der Gasverbrauch kritischer Industrien, beispielsweise zur Produktion von Nahrungs- oder Düngemitteln, wird nicht aufs verpflichtende Einsparziel angerechnet. Ausnahmen gibt es außerdem, wenn Staaten viel Gas zur Stromgewinnung brauchen, um Engpässe abzuwenden oder wenn sie Gas an EU-Partner liefern. Deutschland sollte das EU-weite Gaseinsparziel von 15% bis zum Frühjahr nach Ansicht von Wirtschaftsminister Habeck übertreffen.
Für einige Länder, und ich würde für Deutschland auch sagen, sollten wir versuchen, besser zu werden. Und dieses Versuchen, besser zu werden, ist natürlich eine dynamische Zahl. Vieles hängt von der Kälte des Winters ab, vieles hängt von den individuellen Verbrauchen ab der Menschen, der Bürgerinnen und Bürger. Ich sehe aber, dass in den letzten Wochen und Monaten ja schon sehr viel passiert ist.
Länder wie Griechenland oder Spanien sind zufrieden. Die spanische Energieministerin Teresa Ribera: Alle verstehen, dass man helfen muss, wenn einer um Hilfe bittet. Diese Unterstützung kann auf verschiedene Weise erfolgen und die Entscheidung darüber muss im Dialog, im Konsens erfolgen, so dass sich alle beteiligt fühlen. Auch Polen hatte den ersten Vorschlag für einen gemeinsamen Gasnotfallplan abgelehnt. Und Klimaministerin Anna Moskwa betont weiter den Grundsatz, dass Energiepolitik nationale Angelegenheit ist. Für uns ist ganz wichtig, dass kein Land zu Einsparungen gezwungen wird. Das akzeptieren wir nicht. Wir können keine Entscheidung unterstützen, die Staaten aufgezwungen wird. Am Schluss aber hat nur Ungarn gegen den Kompromiss gestimmt. Die tschechische EU-Ratspräsidentschaft sieht das als Erfolg.
Neue Energiequellen finden und den Verbrauch senken. Dieses Prinzip muss auch auf nationaler Ebene umgesetzt werden. In Deutschland konzentriert sich die Diskussion dazu vor allem auf die Atomkraft. Einen Tag bevor nun Nord Stream 1 nur noch zu 20% ausgelastet sein wird, werden die Rufe nach längeren Laufzeiten für die 3 Atommeiler, die noch hier im Netz sind, immer lauter. Jörg Münchenberg.
Die Meiler sollten noch bis Frühjahr 2024 Strom produzieren, erklärte etwa der energiepolitische Sprecher der FDP, Michael Kruse, gegenüber der Bild-Zeitung. Es sei jetzt an der Zeit, mutige Entscheidungen zu treffen, forderte auch der bayerische Ministerpräsident Markus Söder nach der heutigen Kabinettssitzung. Sein Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger von den Freien Wählern war zuvor im Deutschlandfunk noch einen Schritt weitergegangen.
Wir haben jetzt Isar 2, Emsland und Neckar-Westheim 2 noch am Netz, aber nur bis Ende diesen Jahres. Und habe eben Grundig und Remmingen und Brockdorf vom Netz genommen Ende letzten Jahres und müssen jetzt wirklich überlegen, wie wie können wir zeitnah Energiereserven mobilisieren. Und wir könnten eben sofort zeitnah Gas einsparen, wenn wir das mit Kernkraft abdecken würden.
Doch die Forderung nach einer Reaktivierung sogar stillgelegter Kernkraftwerke geht weit über die aktuelle Debatte hinaus. Laut Süddeutscher Zeitung sind die Grünen angeblich nur bereit, einem vorübergehenden Streckbetrieb für den Meiler Isar 2 zuzustimmen. Eine generelle Laufzeitverlängerung lehnten die Grünen ab, seien aber zu einer Notlösung für Bayern bereit, hieß es. Hintergrund sind der schleppende Ausbau der erneuerbaren Energien, fehlende Kohlekraftwerke sowie eine hohe Abhängigkeit von russischem Gas. Alles zu kurz gesprungen, meint dagegen auch Aiwanger.
Jeder warnt ja vor dem Winter 2023 auf 2024. Es werden im März und April, spätestens dann, werden die deutschen Gasspeicher endgültig leer sein. Und dann schauen wir mal, ob wir sie nächstes Jahr überhaupt füllen können. Also spätestens im März, April nächsten Jahres muss man sich erneut die Frage stellen, wie kriegen wir den nächsten Winter rum? Und insofern müssen wir jetzt auf alles vorbereitet sein und ja, keine Möglichkeit ausschließen.
Ob tatsächlich noch Strom über das Jahr 2022 hinaus auch von Atomkraftwerken produziert wird, will Wirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck von den Grünen vom Ergebnis eines neuerlichen Stresstests für das deutsche Stromnetz machen, das in den nächsten Wochen vorliegen soll. Unterdessen äußerte auch die Opposition Kritik an den bisherigen Vorbereitungen für einen möglichen Gasnotstand. Es werde aber noch immer zu viel Gas für die Stromerzeugung genutzt, kritisierte im ZDF-Morgenmagazin Unionsfraktionsvize Andreas Jung. Laut Wirtschaftsministerium lag der Anteil von Erdgas bei der Bruttostromerzeugung in den ersten 5 Monaten 2022 bei 14,5%.
Es braucht jetzt endlich eine Initiative von Olaf Scholz, um mit Ländern und kommunalen Spitzenverbänden einen Gassparpakt, einen Energiesparpakt für Deutschland auf den Weg zu bringen. Insgesamt öffentliche Gebäude müssen Vorreiter werden. Es braucht mehr Anreize für Private. Die angekündigte Auktionierung der Industrie, die soll erst im Herbst kommen. Dann kann es aber zu spät sein. Das alles zeigt, es kann und muss mehr getan werden.
Laut Handelsblatt hat unterdessen der Wissenschaftliche Beirat des Wirtschaftsministeriums eine Teildeckelung des Gaspreises vorgeschlagen, um so die Verbraucher zu entlasten. Dieser Deckel soll für eine bestimmte Grundmenge an Gas gelten. Ähnliches hatte auch die CDU vorgeschlagen. Habeck selbst steht aber einem solchen Markteingriff bislang skeptisch gegenüber.
Soweit die deutsche Strategie. Interessant sind ja auch dabei die Fragen, welche Konsequenzen haben solche Liefereinschränkungen für Russland? Wie lange kann Russland überhaupt auf diese Einnahmen verzichten, zusätzlich zu den diversen Sanktionspaketen? Diesen Fragen ist Bianca von der Au nachgegangen.
Mitte Juni hat sich Russlands Präsident Putin bei einer Rede auf dem Internationalen Wirtschaftsforum in St. Petersburg zu den westlichen Sanktionen gegen sein Land geäußert. Russland komme auch mit dieser Herausforderung klar, sagte Putin. Aber wie? Die Schätzungen zum Rückgang der Wirtschaftsleistung Russlands variieren. Die russische Zentralbank sagt, das Bruttoinlandsprodukt des Landes gehe in diesem Jahr um 10% zurück. Unabhängige Schätzungen gehen aber von einem bis zu 30-prozentigen Einbruch des russischen BIP aus. Achim Wambach, Präsident des Leibniz-Zentrums für europäische Wirtschaftsforschung, sieht es so.
Also was man sieht, ist, dass die Exportsanktionen, also aus unserer Sicht oder für Russland die Importsanktionen wirken. Die Importe in Russland sind über die Hälfte eingebrochen. Und das heißt, die bekommen die Produkte nicht mehr. Die können jetzt noch ihre Lager leer räumen, aber dann ist auch Schluss.
Auf den offiziellen EU-Sanktionslisten stehen Luxusartikel und Spitzentechnologien. Aber auch Nahrungsmittel und wichtige Teile für Industrie und Maschinenbau werden nicht mehr von westlichen Firmen nach Russland geliefert. Mittelfristig wird das eine noch stärkere Wirkung entfalten, glaubt ZEW-Präsident Wambach. Denn wenn Vorprodukte ausbleiben, können viele Firmen nicht mehr produzieren, müssen schließen und Menschen verlieren dann ihre Arbeit. Vor allem trifft das die Ärmeren, die jetzt schon unter der hohen Inflation leiden. Eine Gruppe jedenfalls wird von den westlichen Sanktionen nicht getroffen, sagt Alexander Lippmann, Osteuropa-Experte an der FU Berlin.
Paradoxerweise ist genau jetzt die Wirkung der Sanktionen so, dass das russische Regime, nämlich die Clique um Putin persönlich, darunter nicht so stark leidet. Das liegt daran, dass die wichtigsten Einnahmen für das Regime, die mit Exporten von Rohstoffen verbunden sind, nach wie vor nach Russland fließen.
Russland hat wegen seiner weltweit gefragten Rohstoffe sogar einen Exportüberschuss erzielt, während zugleich die Importe aufgrund der Sanktionen einbrechen. Und so schadet es Russland auch nicht, die Gaslieferung in Richtung EU ab morgen weiter zu drosseln. Im Gegenteil, sagt ZEW-Präsident Achim Wambach.
Und je mehr sie die Menge reduzieren, desto höher steigen die Preise. Also Russland verdient sehr gut an den Ressourcen, die sie exportieren. Und insofern, ja, sie haben diesen Exportüberschuss. Rubel ist sehr stark, also ist sehr hoch bewertet. Aber sie können halt auch mit dem Geld nur wenig anfangen, weil sie halt die Importe nicht mehr bekommen. Also insofern muss man das ein bisschen trennen. Was haben die an Einnahmen, aber was können sie mit dem Geld machen? Das ist wenig.
Der ehemalige Weltbankökonom Branko Milanovic sieht Russland auf dem Weg in eine Resowjetisierung. Das Land sei völlig abhängig von westlicher Technologie. Auch wenn Putin beim Gashahn aktuell am längeren Hebel sitzt.
Damit zurück nach Deutschland. Schon länger gibt es Streit über die staatlichen Kaufprämien für Elektroautos, auch innerhalb der Bundesregierung. Jetzt wurde offenbar ein Kompromiss dazu gefunden. Kai Clement.
Verkehrsminister Volker Wissing, FDP, hat sich vor gut zwei Wochen dafür ausgesprochen, die Prämien für E-Autos sogar ganz zu streichen. Die Nachfrage sei schon jetzt höher als das Angebot. Die Regierung bereite eine gemeinsame Entscheidung vor. Die gibt es jetzt offenbar, das berichten Nachrichtenagenturen und das Handelsblatt, und zwar als Kompromiss. Keine direkte Streichung, aber eine deutliche Kürzung. Die Förderung sinkt demnach im Jahresverlauf von derzeit 6.000 Euro auf zunächst 4.500 und dann weiter auf 3.000 Euro. Das gilt für Fahrzeuge bis 40.000 Euro Kaufpreis und soll auch die neue gekürzte Prämie für teurere Fahrzeuge sein. Zudem soll die Gesamtsumme bei 2,5 Milliarden Euro gedeckelt werden. Der Zuschuss für sogenannte Plug-in-Hybride wird demnach am Ende des laufenden Jahres komplett abgeschafft. Das ist vor allem ein Anliegen der Grünen, da die Reichweite des E-Motors gering und die Klimabilanz umstritten ist. Der Verband der Automobilindustrie nennt die Pläne enttäuschend und einen Dämpfer dafür, sich ein E-Auto anschaffen zu wollen. Und da die Ladeinfrastruktur noch unzureichend sei, kritisiert der VDA auch die Prämienstreichung für Plug-in-Hybride.
Sowas wie bei der Energie mit Russland darf nicht nochmal passieren. Also keine Abhängigkeit von einem einzigen Anbieter, gerade wenn es um zentrale Rohstoffe geht. Das ist wohl die Lehre aus dem Energiekrieg momentan. Und da sind Öl und Gas gar nicht so anders als seltene Erden. Hier hat nicht Russland eine Art Monopolstellung, sondern China. Wie man hier aus den Fehlern der Vergangenheit lernen will, berichtet Dietrich Karlmeurer.
Die als seltene Erden bezeichneten Stoffe werden benötigt für die Herstellung von zum Beispiel Smartphones, LED-Lampen, Elektromotoren oder von Magneten für Turbinen von Windkraftanlagen. China hat bei seltenen Erden ein Marktmonopol. Ein Risiko, findet die Leiterin des IFO-Zentrums für Außenwirtschaft in München, Lisandra Flach. Sie hat gerade erst untersucht, wie abhängig Schlüsseltechnologien in Deutschland von den Importen sind.
Seltene Erden sind als Rohstoffe mit kritischen Abhängigkeiten eingestuft, weil eine hohe Marktkonzentration hinsichtlich der Anzahl der Zulieferer herrscht. China verfügt über die größten Reserven weltweit und ist auch der wichtigste Exporteur weltweit. Und aktuell ist die deutsche Wirtschaft von Importen aus China stark angewiesen.
Die deutsche Wirtschaft beziehe seltene Erden nur von 2 der 5 weltweit größten Exporteure. Außenhandelsexpertin Lisandra Flach hält es für dringend nötig, dass man sich hier breiter aufstellt, stärker diversifiziert. Denn
ein geringer Diversifizierungsgrad hinsichtlich der Anzahl der Zulieferer ist mit einem höheren Risiko von Lieferausfällen verbunden. Und das ist der Fall bei seltenen Erden.
Hinzu kommt die Abhängigkeit beim Preis. Das Problem sei seit langem bekannt, so heißt es aus dem Bundeswirtschaftsministerium. Sprecher Robert Severin.
Es gibt eine Rohstoffstrategie, wo das adressiert wird. Auch bei der EU-Kommission ist das längst ein Thema. Aber die Diversifizierung von Lieferquellen ist jetzt in der jetzigen Situation und unter dem Eindruck der Energiepolitik der gegenwärtigen und der Lösungsmöglichkeiten auf dem Gebiet der Energie nochmal in besonderen Fokus gerückt.
Die Bundesregierung, die den Unternehmen nicht vorschreiben kann, wo und bei wem sie ihre Rohstoffe einkaufen, versucht mit einem Maßnahmenbündel lenkend einzugreifen.
Ein wichtiger Punkt ist zum Beispiel Handelshemmnisse zu verringern.
Etwa durch fallende Zollschranken bekämen auch andere Lieferanten eine Chance.
Dann gibt es verschiedene Außenhandelsinstrumente, Förderinstrumente, zum Beispiel Investitionsgarantien.
Mit diesen würden Investoren bei der Erschließung von Rohstoffen im Ausland unterstützt. Zudem sei man dabei, die Wirtschaftsbeziehungen diplomatisch stärker zu flankieren. Und ganz diplomatisch betont Robert Severin vom Bundeswirtschaftsministerium:
Diese Bemühungen der Diversifizierung sind nicht gegen China gerichtet.
Vielmehr gehe es um die allgemeine politische Bemühung, sich bei Lieferquellen breiter aufzustellen.
Auch außerhalb Corona-Hochzeiten bleibt es für die Lufthansa schwierig. Ab morgen streikt das Bodenpersonal. Die Lufthansa stellt daraufhin den Flugverkehr in München und Frankfurt fast komplett ein. Und das in der Hauptreisezeit. Mischa Erhardt.
134.000 Passagiere werden laut Auskunft der Lufthansa heute bereits, vor allem aber morgen, von den Auswirkungen des Streiks betroffen sein. Und das allein an den großen Drehkreuzen Frankfurt und München. Lars Korsten, Vorsitzender der Vereinigung Passagier, einem Verein, der die Interessen von Reisenden vertritt.
Ich finde es als überzogen. Ich meine, man muss ja ehrlicherweise sagen, dass wenn beide Parteien da im Dialog sind und die Fronten nicht verhärtet sind, dann finde ich einen Streik gerade jetzt in der Hauptreise- und Verkehrszeit, zumal die Fluggesellschaften eh ja schon Probleme haben und die Flughäfen, in meinen Augen komplett verfehlt.
Laut Lufthansa bewegt sich an den Flughäfen wie Frankfurt und München ab morgen früh kaum mehr etwas. Die Airline müsse fast ihr gesamtes Programm absagen. Betroffen sind demnach in Frankfurt über 700 Verbindungen, gut 30 davon fallen bereits heute aus. Am Flughafen München sind noch einmal 345 Flüge betroffen. Die genauen Auswirkungen an anderen Lufthansa-Abflughäfen sind noch nicht genau abzuschätzen. Fluggäste würden umgehend informiert und nach Möglichkeit auf andere Flüge umgebucht. Allerdings gibt Lufthansa an, dass dies nicht leicht sei, weil verfügbare Ausweichplätze in anderen Maschinen begrenzt seien. Zu dem Warnstreik aufgerufen hat die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi. Nach zwei Verhandlungstagen wolle man Druck vor der dritten Verhandlungsrunde machen, die für den 3. und 4. August vorgesehen ist. Verdi-Verhandlungsführerin und Vizevorsitzende der Gewerkschaft Christine Behle.
Das tut uns auch wirklich leid, weil natürlich gerade im Luftverkehr von Streiks Menschen immer betroffen sind, die eigentlich nichts dafür können. Wir haben uns deswegen auch bewusst einen Tag ausgesucht, wo nicht Hauptreiseverkehr ist, versuchen sozusagen die negativen Folgen für die Passagiere so begrenzt wie möglich zu halten.
Das allerdings dürfte nur ein schwacher Trost sein für Urlauberinnen und Geschäftsreisende, die mindestens einen Tag verspätet oder mangels Alternativen möglicherweise gar nicht an ihr Ziel kommen. Lars Korsten jedenfalls rät, auch selbst über Alternativen nachzudenken, falls noch nicht geschehen.
Wenn die E-Mail von der Lufthansa kommt und ich habe viele heute schon gesehen, dann muss man sich zwei Fragen stellen. Die eine Frage ist natürlich, muss ich wirklich fliegen? Wenn es nicht wichtig ist, einfach den Flug umbuchen. Wenn es wichtig ist, auf die Bahn gehen und Ruhe bewahren und nicht vergessen, dann natürlich das Geld zurückzufordern, wenn man den Flug nicht angetreten hat.
Der Warnstreik ist vorgesehen für morgen früh ab 3.45 Uhr und dauert bis Donnerstagmorgen um 6 Uhr. Lufthansa-Personalchef Michael Niggemann kritisiert den Warnstreik als unverhältnismäßig. In bislang konstruktiven Tarifverhandlungen richte der Streik enorme Schäden an und treffe vor allem die Kundinnen und Kunden in der Hauptreisezeit. Der Konzern hat ein Tarifangebot über 18 Monate vorgelegt. Es sieht Lohnerhöhungen in Form von Festbeträgen in zwei Stufen vor, zudem eine weitere 2%ige Erhöhung, falls die Geschäftsentwicklung der Lufthansa es in einem Jahr zulässt. Die Gewerkschaft fordert dagegen Gehaltserhöhungen von 9,5%, mindestens aber 350 Euro bei einer Laufzeit von nur 12 Monaten.
In Krisenzeiten wird gespart, auch beim Essen. Im ersten Halbjahr dieses Jahres sind die Umsätze des Lebensmittelhandels insgesamt zurückgegangen. Doch, Überraschung, nicht so stark bei den etwas teureren Bio-Lebensmitteln. Das dürfte die Aussteller der Naturkostmesse Biofach in Nürnberg freuen. Denn die Stimmung, die Michael Watzke dort zum Auftakt für uns eingefangen hat, war eher gedämpft.
Zum Beispiel, wenn man mit Alexander Gerber spricht, Vorstand von Demeter, einem der ältesten und bekanntesten Bio-Unternehmen in Deutschland. Gerber hört das Wort Krise nicht gern.
Wir haben aber eine sehr angespannte Situation in der Biobranche und die kommt einfach dadurch zustande, dass wir die letzten 2 Jahre während Corona ein sehr starkes Wachstum hatten, also überproportional starkes Wachstum in allen Bereichen, also im Biofachhandel, im Lebensmitteleinzelhandel, den Supermärkten.
Grund, weil Restaurants und Kantinen geschlossen waren, kauften die Kunden und Kundinnen mehr Nahrungsmittel selbst und dabei immer öfter Bio. Jetzt, bei 8% Inflation, sitzt das Geld der Verbraucher nicht mehr so locker. Sie kauften zwar weiter ökologisch produzierte Lebensmittel, so Gerber, aber innerhalb des Sektors verändere sich das Kaufverhalten.
Die Leute gehen von Premium-Produkten eher zu normalen Bioprodukten oder von normalen Bioprodukten zu den Handelsmarken der Supermarktketten.
Dabei musste die Biobranche ihre Lebensmittelpreise weniger stark erhöhen als die konventionelle Landwirtschaft. Denn die braucht mineralischen Kunstdünger und der ist aufgrund der hohen Energiepreise exorbitant teurer geworden. Biobauern dagegen verwenden keinen Kunstdünger, sagt Tina Andres, Vorstandsvorsitzende des Bundes Ökologischer Lebensmittelwirtschaft. Die Biopreise seien auch deshalb nur moderat gestiegen.
Hier haben wir 5,2% im Ökosektor und gleichzeitig gehen die Preise im konventionellen Lebensmittelmarkt in einer Art und Weise durch die Decke, wie wir sie noch nie erlebt haben. Rund 8%, das ist natürlich eine deutlich höhere Steigerung und man sollte jetzt als Verbraucher doch mal sehr genau hingucken, welche Butter denn billiger ist.
Auch Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir wird heute genau hinschauen, wenn er über die Biofach schlendert. Es wird kein Heimspiel für den schwäbischen Grünen. Die Biobranche ist unzufrieden mit der bisherigen Performance der Bundesregierung, sagt die Regionalmanagerin Johanna Böll.
Ja, natürlich, weil wir brauchen klare Signale von der Politik, dass es jetzt einfach eine Ökologisierung der ganzen Lebensmittelwirtschaft braucht. Das muss von der Politik kommen.
Das 30%-Ziel der Bundesregierung, also 30% Ökolandwirtschaft in Deutschland bis 2030, wird mit den derzeitigen Fördermaßnahmen nicht erreichbar sein, warnt Verbandschefin Tina Andres.
Wer 30% will, muss auch mit mindestens 30% mehr Power fördern, als es jetzt der Fall ist. Aktuell reicht die Finanzierung mal gerade für 3% mehr Biofläche bis 2027. Damit könnte man die Transformation auch ad acta legen.
Der Bericht von Michael Watzke zum Start der Biofach. Der Internationale Währungsfonds hat heute erneut seine globale Wachstumsprognose gesenkt. Darüber kann ich jetzt mit Samer Ibrahim an der Frankfurter Börse sprechen. 3,2% für dieses Jahr, das sind 0,4% weniger als im April angenommen. Samer Ibrahim, welche Reaktionen gab es denn auf die EWF-Prognose an den Aktienmärkten bislang?
Naja, begeistert ist man hier nicht. Ist ja auch klar, das gab ja auch ganz unterschiedliche Angaben des IWF, wer wie stark betroffen werden würde. Die Prognose für Deutschland beispielsweise einfach mal halbiert. Auch die Aussichten für das nächste Jahr alles nicht berauschend. Die Stimmung hier ja sowieso ohnehin angespannt. Die Inflation in den USA extrem hoch. Die Fed tagt aktuell, wird morgen dann Bescheid geben, wie sie mit ihrer Zinspolitik verfahren will. Vermutlich wird es einen neuen, größeren Zinsschritt geben. Der IWF hatte ja auch schon gesagt, die Aussichten sind insgesamt düster. So sieht man das hier auch. Der DAX ist heute am Nachmittag dann abgerutscht, als diese Nachricht kam. Inzwischen hat er sich so ein bisschen gefangen. Bei 13.108 Punkten steht er aktuell, also 0,8% im Minus. Es ist ja insgesamt auch den Unternehmensberichten, die hier in diesen Wochen einlaufen, anzumerken, die Lage wird schwieriger.
Ja, der Ukraine-Krieg, der fand auch extra Erwähnung in der Prognose. Aber es gibt auch Firmen, die von der Gasknappheit momentan profitieren.
Natürlich, vor allem logischerweise die, die mit Energie handeln, das neue Gold, wie man hier schon sagt. Die großen Energiekonzerne, die können schon längere Zeit gute Zahlen verbuchen. Es gibt aber auch Konzerne, denen helfen diese Umstände so ein bisschen aus der Patsche, jedenfalls ein Stück weit. Wintershall beispielsweise ist ein solcher Energiekonzern mit guten Gewinnen, ist eine Tochter der BASF und die Konzernmutter leidet ja aktuell unter den hohen Preisen. Die Tochter macht das ein bisschen wieder wett, will die Produktion auch noch ausweiten in Deutschland. Das hat auch einen guten Grund. Wintershall kann hier auch in Deutschland theoretisch mehr Gas fördern, will das auch voranbringen. Man hat nämlich auch noch eine Altlastförderung in Russland. Das ist ja bekanntlich nach Stand der Dinge kein Geschäft mit großer Zukunft. Hilft auch dem Mutterkonzern heute alles nicht. BASF, die Aktie mit einem Minus von 2%.
Morgen droht ja ein mittelgroßes Chaos an deutschen Flughäfen. Das Lufthansa-Bodenpersonal soll streiken. Der Flugverkehr in München und Frankfurt soll komplett eingestellt werden, fast komplett. Wie verhält sich denn der Lufthansa-Kurs heute?
Die Aktie gibt heute noch einmal kräftig nach, verliert 2%, steht ohnehin unter Druck. In den letzten Wochen hat ja in letzter Zeit 6.000 Flüge bisher gestrichen. Weitere kommen noch sicherlich dazu, das kommt nicht so gut an. Die ganze Branche leidet ja, hat im Moment schlechte Nachrichten. EasyJet beispielsweise hat heute auch Zahlen vorgelegt, im letzten Quartal einen Verlust eingefahren, wen wundert's. Aber es gibt dort wenigstens Hoffnung auf Besserung.
Und dann noch die Kennzahlen Euro, Rente, Gold bitte.
Ja, der Euro-Kurs, Referenzkurs bei 1,0124 $, die Rentenumlaufrendite bei 0,85% und der Goldpreis ist ungefähr gleich geblieben am Nachmittag bei 1.719 $ je Feinunze.
Danke, Samir Ibrahim, live von der Frankfurter Börse zum Abschluss dieser Sendung. Hier folgt jetzt Kultur heute mit Michael Köhler. Ich bin Jonas Rehse. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.